Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Wie immer widmen wir uns aus einer psychologischen Perspektive dem Thema Klimakrise. Mein Name ist Armin, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Und ich bin Kirstin, Psychotherapeutin.
Kirstin, ich wurde in letzter Zeit häufig gefragt, was ist dir denn wichtig an deinem Wohnort? Warum wohnst du da, wo du wohnst? Und ich merke, dass ich dann immer sowas antworte wie, ach, mir ist wichtig, dass ich Natur in meiner Nähe habe. Ich brauche es irgendwie, dass man schnell im Grünen ist.
Oh ja, so geht es mir auch.
Ja, und ich habe den Eindruck, das können viele so unterschreiben, ne, irgendwie Natur in der Nähe zu haben. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, wie sieht das denn konkret in unserem Alltag so typischerweise aus? Dann, weiß ich nicht, ist das vielleicht ein Park in unserer Nähe oder wir haben sogar das Privileg, einen eigenen Garten zu haben oder man fährt raus aus der Stadt und trifft irgendwie auf Felder mit Getreide, auf Forstgebiete, auf Streuobstwiesen, all sowas. Aber darin steckt auch immer so ein bisschen, dass Natur und Umwelt zwar ein wichtiges Gut sind, aber irgendwie auch immer Mittel zum Zweck. Ne? Der Park, der ist für uns für die Erholung da, wir brauchen die Felder, damit wir daraus Lebensmittel machen können und die Wälder, daraus entnehmen wir Holz. Und dann stellt sich für mich manchmal so die Frage, in welcher Beziehung stehen denn Mensch und Natur jetzt? Und welche Beziehung bräuchte es, damit uns das anregt, ne? Umwelt, Natur, Klima und biologische Vielfalt schützen zu wollen?
Ja, diese Fragen beschäftigen mich auch. Und genau das ist Inhalt der Ökopsychologie.
Aha, Ökopsychologie, das schreit ja schon fast danach, dass wir uns das Thema mal in Klima im Kopf vorknüpfen. Und ja, darum haben wir uns das für heute ja auch vorgenommen. Und du hast dich mal ein bisschen tiefer in die Ökopsychologie reingearbeitet und ja auch ein Interview dazu geführt, das wir uns später mal anhören würden. Aber vorab, meines Wissens gibt es ja in der Ökopsychologie verschiedene Strömungen und Entwicklungen. Was kann man denn so übergreifend sagen? Was ist so das Kernthema oder die Kernfragestellung der Ökopsychologie?
Ja, also du hast es oben ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir heutzutage oft sehr abgetrennt von unserer nichtmenschlichen Umwelt leben. Also wir kaufen unser Essen im Supermarkt. Fortbewegung findet in Autos, Bussen, Bahn statt, schwimmen kann man im Hallenbad gehen. Ja. Und es gibt nur noch selten so eine wirkliche Beziehung zu unserer, zur Natur um uns herum und zur Umwelt. Dies wird eher als so was Getrenntes erlebt. Und genau da setzt die Ökopsychologie an und versucht, auf verschiedenen Wegen wieder eine Verbundenheit und so die gegenseitige Abhängigkeit und Beziehung zu unserer Umwelt wieder bewusster werden zu lassen.
Okay, ja. Da kommt mir auch direkt so in den Sinn, dass wir Natur oft als sowas, als so ein Objekt irgendwie abtun, ne? Als so einen leblosen Gegenstand. Und gerade, finde ich, wenn es so um Technologie, um so Technikthemen geht, dann neigen wir Menschen gefühlt oft dazu, sozusagen, ja, durch unsere Technologie sind wir ja völlig unabhängig von der Natur und von der Umwelt. Es klingt jetzt so, als würde die Ökopsychologie dem vermutlich widersprechen, oder?
Ja, da hast du recht. Also ja, an der Oberfläche wirkt es so, aber als Gegenbeispiel fallen mir da natürlich als erstes Naturkatastrophen ein, ja, die unser Zuhause zerstören können. Aber auch sowas wie vergiftete Böden, durch die man Krankheiten bekommen kann. Ja, aber nicht nur unser Körper, sondern auch unsere psychische Gesundheit ist von unserer Umgebung und damit auch von der Natur abhängig. Ja. Da die Menschen ja auch unmittelbar über ihre Sinne mit der Umwelt und der Natur verbunden sind. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen, beeinflusst uns auch. Und da fand ich super interessant, dass es Studien gibt, die zeigen, dass natürliche Geräusche als entspannend erlebt werden und Geräusche, die von Menschen produziert werden oder auch Maschinen, als Stress. Und dass dieser Stress sich dann wieder negativ auf unser Denken und Fühlen auswirkt.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Also ich habe das allein schon in so Videocalls oder so, wenn bei anderen dann irgendwie so Vogelgezwitscher im Hintergrund ist, dann entspannt mich das, obwohl das nochmal irgendwie so eine Schleife nimmt. Und bei mir ist das dann eher so, wenn ich manchmal das Fenster öffne, dass dann hier Autolärm, Hupen, Sirenen im Hintergrund sind. Und ich würde sagen, ja, das ist eher stressend als entspannt.
Ja, mir geht es auch so. Und dieser Effekt ist auch nicht nur auf das Hören bezogen. In der Umweltpsychologie spricht man davon, dass es sowas wie eine erholsame Umgebung gibt. Damit ist die Natur gemeint, die, wenn wir uns in ihr befinden, nachweislich Stress abbauen kann. Genau, und es gibt so verschiedene Hypothesen dazu. Manche ForscherInnen vermuten, dass wir dann einfach weniger Aufmerksamkeitsressourcen verbrauchen. Andere gehen eher davon aus, dass wir positive Assoziationen mit Naturerlebnissen haben, weil wir dort oft in unserer Freizeit sind oder Urlaub machen und dadurch weniger Stress erleben.
Ja, das ist spannend. Also Umweltpsychologie, da fühle ich mich ja selber so ein bisschen zu Hause. Und das finde ich auch so ein Beispiel, was man so oft im Alltag erlebt. Also du hast Urlaub gesagt, da gibt es so viele Situationen, egal ob man jetzt in die Berge oder ans Meer fährt, wenn so das erste Mal dann die Berge oder das Meer so auftaucht, dann ist das direkt so, ha, direkt Entspannung. Und in der Umweltpsychologie, das ist ja im Grunde immer so die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt oder Umweltfaktoren. Was ist denn jetzt dann die Ökopsychologie im Vergleich dazu?
Ja, wie du schon vorhin gesagt hast, gibt es ganz verschiedene Strömungen und Richtungen in der Ökopsychologie. Und in eine eher so philosophische Richtung geht die Tiefenökologie. Da liegt der Fokus darauf, dass alle Lebewesen aus sich heraus wertvoll sind, egal welchen Nutzen sie für uns Menschen haben, und dass es komplexe Verbindungen zwischen allen Lebewesen und der Umwelt gibt, die der Mensch durch seine Eingriffe aber immer wieder stört. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Ansatz der Ökotherapie. Das geht eher in eine psychotherapeutische Richtung, in der so Dinge wie Naturerlebnisse, Waldspaziergänge als therapeutische Interventionen eingesetzt werden.
Spannend. Ich hätte jetzt auch spontan gesagt oder erwartet, dass es auch sowas wie eine systemische Perspektive da gibt, ne? Weil es ja so ein bisschen auch sich um Systeme dreht, die jetzt miteinander verbunden sind.
Ja, genau, da hast du total recht. Und wir wollen heute eher aus einem psychoanalytischen Blick auf die Ökopsychologie blicken. Und daher habe ich mit Mona gesprochen. Sie ist Psychoanalytikerin und auch eine Kollegin bei den Psychologists for Future.
Super, dann hören wir da doch mal rein.
Ja, hallo Mona, schön,
Hallo.
dass du heute dabei bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und sagen, wie du zur Ökopsychologie gekommen bist.
Okay, also ich bin von Beruf Psychoanalytikerin, jungianische Fachrichtung. Und ich habe über 10 Jahre in England gelebt und bin zum ersten Mal vielleicht so 2006, 2007 auf die Ökopsychologie gestoßen. Und dann nochmal, als ich hier sozusagen meine Ausbildung beendet hatte. Also es klopfte immer wieder so an. Und irgendwann kam ich an den Punkt, ich habe 2 kleine Kinder, dass ich in Anbetracht der Zerstörung, die wir hinterlassen und in Anbetracht meines Mutterseins mir irgendwann mal die Frage gestellt habe oder die Fantasie hatte, irgendwann, wenn die Kinder, die jetzt noch so klein sind und im Vertrauen sozusagen möglicherweise an meine Tür klopfen und sagen, Mama, hast du das eigentlich gewusst? Und was hast du getan? Und meine persönliche Antwort auf die Frage hat mir nicht gereicht. Und ich habe auch in meiner Praxis sozusagen als Therapeutin, also oder war mit der Beschäftigung mit individuellen Problemen, die natürlich seinen Wert hat und die ich jetzt in keiner Weise irgendwie schmälern will, aber die Vorstellung, dass wir sozusagen gesund, psychisch gesund sein können, während wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören und die unzählige anderer Mitwesen, sodass da so eine Diskrepanz besteht. Ich dachte, das kann nicht alles gewesen sein. Und das hat mich letztendlich wieder zum Feld der Ökopsychologie gebracht.
Ja, danke. Das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht kannst du noch sagen, was ist überhaupt Ökopsychologie? Viele haben vielleicht schon so eine Vorstellung davon, aber was macht das aus?
Ja, also wahrscheinlich gibt es viele Arten, sich der Antwort zu nähern, und meine ist mal eine. Also erstmal kann man sagen, dass das Feld auch sehr heterogen ist, und aber etwas Verbindendes ist sicher, dass die Vorstellungen, oder dass wir in unserem westlichen Weltbild in der Vorstellung leben, auch in der, wenn man die Psychologie nimmt, als wären menschliche Beziehungen das Wesentliche oder das allein Wesentliche, beispielsweise in der menschlichen Entwicklung. Also wenn man zum Beispiel entwicklungspsychologische Theorien anschaut, ist die mehr als menschliche Welt, mehr oder weniger wie ein Hintergrund, aber dass eine Bindung an die Pflanzen, die Tiere, die Umwelt sozusagen, dass das einen Wert hat oder überhaupt eine Bedeutung hat, das kommt in unserer Psychologie mehr oder weniger nicht vor. Und die Ökopsychologie als Feld weitet sozusagen das Feld von wesentlichen Beziehungen aus auf die mehr als menschliche Welt und hinterfragt die Spaltung, in der wir in unserem westlichen zivilisierten Bewusstsein uns befinden. Da ist die Natur und da sind die Menschen, als wäre das völlig getrennt oder als wären das zwei unterschiedliche Sachen. Und dementsprechend denken, es gibt individuelle Probleme und dann gibt es Umweltprobleme, und das eine ist das Feld der Psychologie und das andere ist Ökologie, aber es ist irgendwie getrennt. Also diese Spaltung hinterfragt und auch versteht, dass es eine historische Spaltung ist. Das heißt, dass dieser Bewusstseinszustand eine Geschichte hat, dass es viele Kulturen und indigene Völker gibt, die nicht aus dieser Spaltung heraus leben oder denken. Und auch darauf guckt, wie unser Umgang sozusagen mit diesen Kulturen historisch war und weiter ist. Also im Sinne von Kolonialismus, Ausbeutung, aber auch der Vorstellung sozusagen, unser westliches Weltbild wäre irgendwie überlegen seit der Aufklärung, und wie damit andere Arten, die Welt zu begreifen und in ihr zu sein, und in Kontakt zu sein mit den Mitwesen und diese Beziehung und die Art der Beziehung als wesentlich zu empfinden, auch entwertet wurde. Und letzten Endes glaube ich, also es gibt einen Begriff, das ökologische Selbst, das heißt die Ausweitung der eigenen Identität in ein Gefühl von Verbundenheit mit den anderen Wesen. Und ein anderer Begriff ist das multikulturelle Selbst, das heißt die Ausweitung, dass ich die eigene Sichtweise oder dass die eigene Kultur aus der Sichtweise der anderen begreife und damit offen werde für die vielen Stimmen. Also dass Diversität oder das Kultivieren von Diversität nicht nur den Aspekt der Verbindung zur Natur hat, sondern letzten Endes auch einen gesellschaftlichen Aspekt hat und damit die Ökopsychologie auch einen gesellschaftskritischen und einen sozialkritischen Auftrag sozusagen empfindet.
Ja, danke. Das heißt, Ökopsychologie bedeutet, sich in Beziehung und Verbundenheit nicht nur mit seiner eigenen Kultur oder anderen Menschen zu fühlen, sondern ja, wie mit der ganzen Welt oder der gesamten Mitwelt und das eigene Selbst auch als ein Teil davon zu denken und nicht als abgespaltene Einheit und dass du sagtest auch, dass das nicht immer so war, wie wir jetzt leben. So, das sind wir und das ist die Umwelt, sondern dass es da, dass das ja sich entwickelt hat und dass es wahrscheinlich früher einen anderen Zustand gab, wo sich die Menschen verbundener mit der Natur gefühlt haben.
Ja, also ich glaube, vielleicht kann man auf eine Weise sagen, ein systemischer Blick. Also, dass wir Teil eines Systems sind und dass wir sozusagen eine Verantwortung gegenüber den anderen haben, von denen wir unzählig viel bekommen. Also, in unserem Weltbild herrscht ja mehr oder weniger die Vorstellung, wo wir wären die Krönung der Schöpfung. Gibt andere Weltbilder, in denen zum Beispiel die Pflanzen unsere Ahnen oder Älteren sind, die weit länger auf der Welt sind und wir eigentlich die Jüngsten sind und von allem lernen können. Und von dem, was wir alles bekommen, also Nahrung, Luft und so weiter. Also, dass wir nicht lebensfähig, allein nicht lebensfähig sind, dass diese Trennung eigentlich eine Illusion ist. Was ist eigentlich unsere Aufgabe da drin? Auch im Sinne einer Verantwortung, also nicht im Sinne von, wir haben hier nur Rechte, sondern wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Leben. Für mich ist, glaube ich, ein Blick drauf, dass der Schmerz darüber, über die Zerstörung, die wir anrichten und die Verantwortung, auch die kulturelle, für das Ausmaß an Leid, das auch anderen Kulturen in diesem Prozess zugefügt wurde und weiter wird, dass irgendwie in diesem Schmerz auch eine Tür ist, wieder in ein anderes Bewusstsein zu kommen.
Ja, was ich jetzt so mitnehme von dem, was du gesagt hast, ist einmal auch diese gegenseitige Abhängigkeit von uns und der Welt, obwohl das ja auch schon wieder so eine Trennung ist, also dieses uns und die Welt, aber das ist, man ist gar nicht, ja, man kann es eigentlich nicht trennen. Wir brauchen einander und auch die Ausbeutung, die wir westlichen Menschen, dem Rest der Welt, sag ich mal so, zugefügt haben. Und da habe ich mich auch gefragt, weil du dich ja auch schon länger damit beschäftigst, was so dein, ob du da ein persönliches Beispiel hast, wie man aus dieser unserer westlichen Position heraus da vielleicht einen Zugang auch zu finden kann wieder. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man in diesem System ja auch lebt, was so auf Abspaltung ausgerichtet ist.
Ich weiß noch, dass ich wohne in Berlin, die Kinder in den Kindergarten gebracht habe und plötzlich war das wie ein Kippbild. Ich habe irgendwie die Vögel gehört und dachte mir, wie ist es eigentlich für die Vögel mit uns hier so? Wie ist eigentlich das für den Baum, der da steht, mit dieser Stadt da drum rum? Und das war wie das Bewusstsein dafür oder die Vorstellung, wie ist das eigentlich für all die anderen hier mit uns? Und in dem Moment habe ich auch den ganzen Müll gesehen, der rumliegt, der in den Büschen liegt. Irgendwie ein altes Brot, das wo gerade irgendwie ein Auto drüber gefahren ist. Also irgendwie mit diesem wieder zu den Sinnen kommen und über die Sinne die anderen Stimmen zu hören oder die anderen Wesen wahrzunehmen, nicht nur als einen Hintergrund, an dem ich jetzt vorbeifahre, weil ich irgendwie auf dem Weg in den Kindergarten bin, sondern wie Wesen in ihrem eigenen Recht mit dem Wunsch, die Welt aus deren Perspektive zu sehen. Und das ist irgendwie eigentlich was ganz Kleines. Aber es ist dieser Veränderung was Großes, weil es das Weltbild so, als wäre alles nur da, damit wir es irgendwie benutzen können und wie so eine Hintergrund, wie so eine Bühne, auf dem irgendwie das menschliche Drama stattfindet, wie ein Sprung in einen anderen Blickwinkel.
Ja, total spannend und es hat mich sehr berührt, als du das gerade auch so beschrieben hast, weil es ja stellt so das eigene Selbst oder uns Menschen nicht mehr ins Zentrum, sondern ja, wie du gesagt hast, man verändert den Blickwinkel und ja, also ich hatte so das Gefühl, es wird irgendwie weiter, es ist nicht mehr so eng. So habe ich das jetzt verstanden, was du auch ja beschrieben hast.
Ja, also dass diese Vorstellung, der Mensch ist im Zentrum und alle wesentlichen Beziehungen sind menschlich, das ist für mich mit dem Kern der Ökopsychologie. Diese Vorstellung wirklich als eine, also was hat das mit der Umweltkrise zu tun oder der Klimakrise zu tun, dass wir in diesem Bewusstsein leben? Und ich glaube auch, wenn man jetzt indigene Völker oder andere Kulturen anschaut, dass dieser Geist der Überlegenheit und des unaufgeklärten, animistischen, primitiven und so weiter, dass der noch sehr tief hängt. Und das fand ich in der Beschäftigung mit der Ökopsychologie auch für mich auch aufwühlend, zu sagen, okay, ich bin Psychologin, ich bin Psychotherapeutin, aber inwieweit hängt dieser Geist auch in der Psychoanalyse zum Beispiel drinnen?
Also du meinst dieser Gedanke, dass der Mensch überlegen ist und rational, inwieweit das unser ganzes Denken prägt und dann dazu führt, dass wir uns so abgespalten fühlen, weil wenn wir diese Verbundenheit wirklich noch so spüren würden, wie vielleicht früher oder andere Völker das auch immer noch tun, dass wir dann die Natur gar nicht so ausbeuten könnten, weil sie wie ein Teil von uns selbst wäre.
Ja.
Das klingt ja erstmal überhaupt nicht gut für den Menschen, dass wir uns abspalten und uns dann sozusagen auch noch ausbeuten oder unsere Umwelt. Das passt ja sehr auch zu diesem kapitalistischen System, in dem wir leben. Und ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht auch, als du so erzählt hast, ein Teil vom Menschsein vielleicht auch ist, solche Strebungen in sich zu haben.
Ja, wobei ich auch sagen würde, es gibt so viele Kulturen, die über Jahrtausende in der Lage waren, in einer anderen Beziehung zu leben. Und ich glaube, etwas, was die Ökopsychologie oder beziehungsweise bestimmte Strömungen immer wieder betonen, Ökopsychologie ist wirklich eine Antwort auf die Krise des westlichen Bewusstseins. Ich glaube, es braucht ein Gewahrsein, dass das nicht ums Menschsein an sich geht, sondern wirklich aus einer bestimmten Kultur auch, also dass wir eine bestimmte Verantwortung auch tragen und von anderen, denke ich, viel lernen können.
Ja, ich fand das schön, was du gerade gesagt hast. Die Ökopsychologie ist die Antwort auf die Krise des westlichen Bewusstseins, glaube ich.
Ja.
Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen, wie können diese Antworten aussehen? Wie kann man da wieder mehr hinkommen? Oder was können wir auch lernen von indigenen Völkern, die diese Antworten haben?
Bei den indigenen Völkern denke ich mir, ich glaube, die haben viel erlebt, dass wir irgendwas von ihnen haben wollen. Und das Letzte könnte sein, dass wir von ihnen irgendwie eine Antwort haben wollen auf irgendwas, was wir selbst nehmen. Und ich glaube, es geht darum, auch achtsam zu sein, dass es letzten Endes, denke ich, um eine Beziehung geht, von denen wir nicht wieder in die Rolle kommen, nur irgendwas zu nehmen, sondern in eine andere Art der Beziehung und auch Wertschätzung zu kommen. Wenn ich mal auf deine Frage, was geht's zu tun, Andy Fischer nehme, der kommt aus einer gewissen Richtung der Ökopsychologie oder hat sich irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, aus diesem sehr heterogenen Feld. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, die da ein Buch wurde, Radical Eco-Psychology. Und er sagt, also die Ökopsychologie, wenn das funktioniert, macht sich irgendwann selber obsolet in dem Sinne von, es ist die Antwort auf ein historisches, auf eine historische Aufgabe, vor der wir stehen. Und es ist keine neue Psychologie in dem Sinne, sondern es ist eine psychologische Aufgabe. Das heißt, diese Vorstellung, der Mensch ist im Zentrum, also das Feld der signifikanten Beziehung sozusagen zu erweitern und sich selbst wieder als Teil eines Netzwerks zu begreifen und aus dieser Vorstellung rauszukommen. Die anderen, also Seele wäre was rein Menschliches und alle anderen sind irgendwie Objekte und kann da was projizieren auf die ganzen anderen, aber dann nimmt man die Projektion wieder zurück und dann, also es wäre Seele sozusagen etwas rein Menschliches.
Was ich mitgenommen habe, ist, es geht ja wirklich um so einen ganz grundlegenden Bewusstseinswandel, auch zu viel mehr Demut. Und ich kann mir gerade noch gar nicht richtig vorstellen, wie so ein anderes Denken aussieht. Also ich weiß dann gar nicht, wie ich sprechen kann, weil mir die Denkmuster dafür noch sozusagen fehlen,
ja, toll.
Nicht so zu denken.
Ja, toll. Es gibt einen nigerianischen Denker, der heißt Bayo Akomolafe, und der hat einmal gesagt, times are urgent, let us slow down. Und für mich ist darin die, also von einer schnellen Suche nach Lösungen, was können wir jetzt tun, zu wirklich einer Verlangsamung und wieder zu den Sinnen zu kommen und letzten Endes auch, oder vielleicht anders gesagt, ich glaube, das, was du beschreibst, dieses, was jetzt eigentlich, also wie, wenn nicht in diesen alten Denkmustern weiter, also dass sozusagen diese Art des Denkens Teil des Problems ist oder Teil dessen, was uns in diese Krise geführt hat. Und ein Teil daraus zu kommen, auch diese Verunsicherung ist, die du beschreibst. Und das auszuhalten. Und aber gleichzeitig, als würden damit vielleicht so wie Risse entstehen, durch die auch was anderes wieder kommen kann. Aber ich glaube, es ist keine Position, in der man wie, oh, jetzt bin ich Öko-Psychologe und jetzt habe ich die nächste Antwort und alle mir nach. Und das ist jetzt die neue Lösung, sondern dass es etwas gibt, wo diese vielen Stimmen, wo es darum geht, viele Stimmen wieder anders zu hören.
Das ist doch ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Danke für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Ja, wow, Kirstin, da seid ihr ja richtig irgendwie in die Tiefe gegangen. Spannendes Gespräch. Besonders spannend ist bei mir jetzt hängen geblieben, fand ich diesen Punkt mit den Kulturen. Also wir haben ja am Anfang selbst so ganz kurz so das Thema Technologie angeschnitten, ne, dass die uns so, ja, vermeintlich unabhängig von der Natur und der Umwelt macht und im Grunde ja aber letztlich doch wieder angewiesen ist auf natürliche Ressourcen, auf natürliche Energiequellen und so weiter und damit ja doch wieder Umwelt und Natur braucht und letztlich irgendwie ausbeutet. Und ich fand es einfach super faszinierend zu hören, dieses, ja, hey, es gibt aber so viele indigene Völker und Kulturen, die es seit Jahrhunderten schaffen, im Einklang mit der natürlichen Umwelt oder besser gesagt mit der Mitwelt, wie wir gelernt haben, zu leben. Wie war es für dich? Was ist dir so in der Rückschau besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, mir ging es da ähnlich wie dir. Also was du gesagt hast, da kann ich total zustimmen. Und was mir sonst noch hängen geblieben ist, dass wir Menschen ja so dazu neigen, uns an die Spitze zu stellen, ja, und uns ja dadurch ja auch von unserer Mitwelt entkoppeln oder über sie stellen. Und sowas fände ich jetzt allein schon im psychotherapeutischen Kontext schwierig. Aber wenn man das jetzt auf die ganze Menschheit bezieht, ist es ja noch erschreckender eigentlich.
Ja, absolut.
Und trotzdem habe ich den Eindruck, ist das schon so normalisiert für uns, ja, dass es so als ganz natürlich und menschlich angesehen wird, dass wir halt über unserer Mitwelt stehen. Obwohl du ja auch gerade gesagt hast, oder wir auch in dem Interview gehört haben, in anderen Kulturen wird es anders wahrgenommen.
Stimmt. Und gleichzeitig wäre es jetzt vermutlich aber auch zu viel gehofft oder wäre es irgendwie utopisch zu hoffen, dass sich jetzt diese Lebensweise solcher indigenen Kulturen jetzt einfach so auf unsere Strukturen und Abläufe in unseren modernen westlichen Kulturen übertragen lässt. Darum lass uns doch vielleicht mal überlegen, naja, wo können wir denn jetzt im Einzelnen konkret anfangen, um sich diese Verbundenheit von Mensch und Natur stärker zu vergegenwärtigen? Mona hat das ja so dieses ökologische Selbst genannt. Hast du da einen praktischen Impuls, wie wir das ja immer versuchen, für unsere Hörenden, wie wir so ein Stück weit zu diesem ökologischen Selbst hinkommen?
Ja, ich dachte, du hast ja vorhin schon ganz bewusst von Mitwelt statt von Umwelt gesprochen. Und Sprache prägt ja auch immer unser Denken. Und dass das vielleicht etwas ist, was man auch so in seinem Alltag integrieren kann.
Ja.
Und dann hat Mona ja auch noch von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, dass sie versucht, die Lebewesen in ihrer Umgebung ganz bewusst wahrzunehmen und sich in sie hineinzuversetzen.
Also so eine Mischung irgendwie aus Achtsamkeit und vielleicht sowas wie ein Perspektivwechsel. Ich finde, das geht ja jetzt sogar schon fast so ein bisschen in Richtung dieser Ökotherapie, was ja nochmal ein eigenes Fass wäre. Hast du denn noch sowas, was wir so in unserem Alltag alle mal konkret praktisch ausprobieren könnten?
Ja, also ich würde euch, liebe Hörende, dazu einladen, im Anschluss an diese Folge vielleicht mal eure Ohren zu spitzen und genau darauf zu achten, was hört ihr in eurer Umgebung? Was davon ist menschengemacht und was ist natürlich? Und dann, was davon empfindet ihr als wohltuend oder auch als störend? Und wie reagiert euer Körper darauf? Und vielleicht geht ihr sogar noch einen Schritt weiter. Wie mag es den natürlichen Lebewesen in eurer Umgebung gehen? Was ist für sie vielleicht wohltuend oder störend?
Ja, das finde ich einen super spannenden Ansatz, das mal so ganz bewusst und gezielt zu machen. Und ich glaube, ich werde gleich selber mal im Anschluss hier eine Runde in den Park gehen und mir genau diese Fragen mal stellen und meine Ohren spitzen. Es gibt ja, glaube ich, noch ganz viele weitere solcher kleinen Übungen, die so ein bisschen angelehnt an die Ökopsychologie sind. Und ich würde sagen, die können wir ja dann in unseren Shownotes hier in den Folgennotizen nochmal verlinken. Ja, dann vielen Dank, Kirstin, für den Einblick hier in die Ökopsychologie. Ich würde sagen, damit haben wir auch einen runden Abschluss für diese Folge. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr, liebe Hörenden, uns an andere Menschen weiterempfehlt, wenn ihr uns mit Sternen in eurem Podcast-Player bewertet. Das hilft uns immer total, gesehen und noch weiter gehört zu werden. Dann würde ich sagen, wir sagen Danke und bis bald.
Tschüss.